Hey, hier bin ich wieder. Max, willkommen bei Nachts erzählt Licht aus. In diesem Podcast erzähle ich dunkle Geschichten, überlieferte Legenden, Horrormärchen und wahre Begebenheiten. Aus bekannten Fakten entsteht dabei eine literarische Erzählung. Nicht alles ist belegt, nicht alles erfunden. Am Ende jeder Folge kehren wir zurück zu den belegten Hintergründen, zu dem, was wir wissen und zu dem, was bis heute im Dunkeln geblieben ist. In dieser Folge erzähle ich eine urbane Legende, die ihren Ursprung in Japan hat. Wenn du bereit bist, mach das Licht aus. Bevor wir beginnen, ein kurzer Hinweis. Diese Folge enthält Darstellungen von Gewalt, Tod und psychologischem Horror. Die Inhalte können belastend wirken und sind nicht für ein junges Publikum geeignet. Wenn dieses Thema für dich gerade schwierig ist, höre diese Folge bitte nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt. Kurz ein paar Worte zum Hintergrund dieser Legende und später natürlich mehr dazu. Die Geschichte der Kushisaka Onna stammt aus Japan und wurde über Generationen weitergegeben. Besonders bekannt wurde sie im 20. Jahrhundert, als Kinder und Jugendliche berichteten, eine Frau mit aufgeschlitztem Mund nachts auf der Straße gesehen zu haben. Ihr Name bedeutet wörtlich die Frau mit dem aufgerissenen Mund. Je nach Region variiert die Erzählung. Doch immer geht es um Schönheit, Eifersucht und eine grausame Tat, die nicht im Leben endet, sondern darüber hinaus. Manche Legenden warnen, andere bestrafen. Diese Geschichte handelt von einer Frau, die einst geliebt wurde, und von dem, was aus ihr geworden ist. Denn jede Erzählung beginnt gleich. Mit einem Moment, in dem das Licht ausgeht. Denn ab jetzt ist das Licht aus. Ich wurde in einem kleinen Ort in Japan geboren. Dort, wo die Jahreszeiten langsam wechseln und jede Veränderung sichtbar bleibt. Schon als Kind galt ich als die Schönste und meine Familie sprach meinen Namen mit Stolz aus, als wäre meine Schönheit ein Geschenk. Bevor alles zerbrach, bevor Blut und Schatten mein Leben für immer veränderten, gab es Tage, an denen die Sonne noch sanft auf meine Haut fiel und die Welt wie ein warmer Traum erschien. Ich erinnere mich daran, wie er mich zum ersten Mal ansah, nicht mit der flüchtigen Bewunderung eines Fremden, sondern mit einem Blick, der in meine Seele drang und mich spüren ließ, dass wir einander gefunden hatten. Es war eine Verbindung, die keine Worte brauchte, ein stilles Einverständnis, das sich in Blicken und kleinen Gesten zeigte, sanft wie die Schatten der Kirschblüten, die auf den Boden fielen. Die Menschen sahen mich an, so wie sie es immer getan hatten, mit jenem Blick, der Bewunderung und Neid zugleich in sich trug. Doch in seinen Augen begann ich etwas anderes zu sehen. Jede beiläufige Bewunderung ließ etwas in ihm wachsen, das nicht mehr nur Eifersucht war, sondern Misstrauen. Und dieses Misstrauen legte sich wie ein kalter Film über unsere Tage. Worte, die einmal sanft wie Seide gewesen waren, wurden hart wie Stein, und jedes Lob, das andere mir zollten, ließ seine Augen dunkler werden. Hände ballten sich, als könnte er den Atem der Welt von mir fernhalten. Und ich redete mir ein, dass es nur Sorge sei, nur der Wunsch, mich zu beschützen. Mit der Zeit jedoch wurde aus diesem Schatten etwas, das sich ausbreitete, leise und unaufhaltsam. Er liebte mich, daran zweifelte ich nicht, doch seine Liebe begann sich zu verändern. Und ich spürte, wie sie enger wurde, schwerer, fordernder, als müsste sie mich umschließen, um mich von der Welt zu verbergen. Mein Lächeln, meine Schönheit, wurde für ihn ein Zeichen, dass die Welt mir etwas geben wollte, das er allein beanspruchte. Unsere Gespräche wurden kürzer und die Stille zwischen uns war nicht mehr friedlich, sondern gespannt, als würde sie auf etwas warten. Manchmal sah er mich an, als würde er mich prüfen, als müsste er sich vergewissern, dass ich noch ihm gehörte, und in diesem Moment spürte ich, wie etwas in mir fror. Es genügte ein Blick von außen, ein gieriges, prüfendes Verweilen fremder Augen, als ein Nachbar mich ansah, solange das mir der Atem stockte. und zum ersten Mal wünschte ich mir, nicht mehr schön zu sein, als wäre sie ein Fluch. In seinen Augen jedoch zerbrach etwas, seine Gedanken verloren ihre Ordnung und von diesem Moment an konnte er nicht mehr klar denken. Eine schwere Stille legte sich über ihn. Er wurde anders, dunkler und zum ersten Mal spürte ich Angst. Er stand vor mir, seine Augen kalt und leer, und doch lag in seiner Ruhe etwas Unruhiges, dass dies kein Moment von Liebe, sondern von Besitz und Hass war. Die Luft zwischen uns fühlte sich schwer an, als würde sie sich weigern, sich zu bewegen. Als ich ihn ansah, suchte ich noch immer nach dem Mensch, den ich gekannt hatte, nach einem Zeichen von Zögern oder Menschlichkeit. Was ich fand, war fest und unbeweglich, als wäre ich für ihn längst kein Mensch mehr, sondern ein Fehler, der korrigiert werden muss. Ich fragte ihn, warum. Nicht, weil ich eine Antwort erwartete, sondern weil ein Teil von mir noch hoffte, dass Worte ihn erreichen könnten. Doch er schwieg, und dieses Schweigen war lauter als jeder Schrei. Das metallene Blitzen in seiner Hand zog meine Aufmerksamkeit an sich, wie ein böses Omen. Er kam näher, zu nah, und seine Hand zitterte nicht vor Unsicherheit, sondern vor Zorn, für etwas, das ich lange in ihm gestaut hatte und nun keinen Platz mehr fand, außer in mir. Der erste Schnitt war nicht das Ende, sondern der Anfang, ein Versuch, mich zu formen, und ich begriff mit schrecklicher Klarheit, dass er nicht einfach nur verletzen wollte, sondern etwas aus mir machen wollte, etwas, das nur noch ihm gehörte. Dann kam der Schmerz, ein grausames Reißen, das durch mich ging, als würde mein Gesicht nicht geschnitten, sondern auseinandergezogen, als würde jede Erinnerung an mein früheres Ich mit Gewalt von mir getrennt. In diesem Moment verstand ich, dass er mir nicht nur mein Leben nahm, sondern auch meine Gestalt, meine Stimme, meine Möglichkeit, jemals wieder so gesehen zu werden wie zuvor. Ich schrie, doch der Schrei war verzerrt, fremd, und er gehörte nicht mehr mir, während Blut meinen Mund füllte. Ich wehrte mich so gut ich konnte, schlug um mich, spürte, wie meine Hände Halt suchten und nur seinen Körper fanden, wie meine Fingernägel über seine Haut fuhren und Kratzer hinterließen, Zeichen meiner Verzweiflung. Ich hörte meinen eigenen Atem, schnell und unregelmäßig, hörte das leise, wahnsinnige Murmeln seiner Stimme, die von Treue sprach, von Schönheit, von dem, was mir nicht mehr gehören sollte und die nun bestraft werden musste. Immer wieder holte er aus, als gäbe es für ihn nichts anderes mehr auf dieser Welt als mein Gesicht, als müsste er es neu schaffen, bis es zu dem Bild passt, das in seinen Kopf brannte. Meine Beine gaben nach und ich fiel, doch selbst am Boden hörte es nicht auf, selbst dort war kein Ende, nur sein Atem über mir. Ich wollte, dass jemand kommt, irgendwer, ein Nachbar, ein Fremder, irgendeine Stimme, die diese Nacht zerreißen und mich aus ihr herausziehen würde. Kein Schritt im Flur, kein Rufen, kein Zeichen, dass irgendwo noch Hilfe existiert, nur diese enge, erstickende Stille, in der mein Kampf immer schwächer wurde. Und dann sah er mich an, als wäre ich etwas, das ihm gehörte. Ich begriff, dass mein Mund bis zu den Ohren aufgeschlitzt war, festgefroren in einem Lächeln, das ich niemals gewählt hatte. Als mein Körper schließlich nachgab, spürte ich keinen Widerstand mehr, nur das langsame Verschwinden aller Wärme und die Dunkelheit, die mich umhüllte. Für einen kurzen, trügerischen Augenblick glaubte ich, dass alles vorbei sei, dass selbst Schmerz irgendwann müde wird, dass ich verschwinden dürfte, vergessen, ausgelöscht. Doch schon dort in dieser Stille begann etwas in mir zu bleiben. Ich blieb, weil Wut und Schmerz stärker waren als der Tod, weil die Narben, die man mir zufügte, nicht nur Fleisch, sondern Seele berührte und weil das, was mir angetan worden war, keinen Frieden zuließ. Obwohl ich tot war, spürte ich die Nacht, kalt und still, wie sie mich aufnahm und mich zu dem machte, was ich nun bin. Mein Gesicht brannte nicht vor Schmerz, sondern vor Erinnerung und Zorn, und ich zog eine Maske über meinen Mund, um die Welt noch nicht an meinen innersten Schrecken teilhaben zu lassen. Die Nacht ließ mich nicht los, die Einsamkeit ließ mich nicht ruhen, und der Hunger drängte mich hinaus in die Nacht, dorthin, wo Menschen gingen, ohne zu wissen, dass ich ihnen folgte. Die Straßen waren leer, nur das flackernde Licht der Laternen begleitete mich, während ich durch die Dunkelheit glitt, leise, unerkannt. Dann hörte ich es, hastig, ungestüme Schritte, das Herz eines Kindes, das allein unterwegs war, ohne Ahnung vor dem Grauen, das ihm folgte. Mein Herz begann schneller zu schlagen, nicht vor Angst, sondern vor diesem hungrigen Verlangen, gesehen zu werden, gespürt zu werden. Als ich näher trat, formt sich die Stimme, die ich nun in mir trug, zu den Worten, die seit Jahrhunderten Kinder und Erwachsenen gleichermaßen erschrecken. Bin ich schön? Die Worte hingen in der Luft wie Nebel. Das Kind drehte sich langsam um, viel zu langsam, als könnte es hoffen, dass das, was hinter ihm stand, vielleicht verschwinden würde, wenn es nur lange genug zögerte. Das Kind erstarrte, seine Augen wurden weit, die Angst war greifbar wie kalte Luft, und ich sah es in seinen Blicken, reine Unschuld, die sich mit den unbegreiflichen Schrecken vermischte. Das Kind wollte antworten, doch sein Mund war trocken, die Zunge schwer, in seinem Kopf überschlugen sich die Gedanken, während sein Herz so laut schlug. Er machte einen Schritt nach hinten, dann noch einen, bis die Ferse gegen etwas Hartes stieß und klar wurde, dass es keinen Platz mehr gab, um auszuweichen. Langsam, fast zärtlich, zog ich die Maske von meinem Gesicht, sodass es die Narben, das Blut, das endlose schreckliche Lächeln sah, das mein Leben zerstört hatte und nun meine Rache war. Und jetzt, fragte ich leise. Das Kind fand keinen Atemzug mehr, keine klaren Gedanken. Die Luft wollte nicht mehr in seine Lungen und die Worte kamen nur noch als leises, verzweifelndes Flehen. Ich näherte mich und spürte seine Panik, wie eine köstliche Wärme, die mich durchströmte. Während die Nacht uns umhüllte und keine Seele außer uns beiden existierte, wusste ich, dass ich bleiben würde, dass ich jeden erwischen würde, der nachts alleine war. Denn auch nachdem das Kind nicht mehr schreit und die Stille wieder Besitz von der Straße ergreift, bleibt etwas in mir wach, etwas Unruhiges, das nicht zur Ruhe kommen will, weil meine Existenz nicht an einen einzelnen Moment gebunden ist. Ich richte mich auf, ziehe die Maske wieder über mein Gesicht und spüre, wie die Nacht mich erneut verschluckt. Er ging durch die Nacht mit jener sorglosen Selbstverständlichkeit der Jugend, die an Unverwundbarkeit grenzt, die Schultern locker, den Blick nach vorne gerichtet, als könnte ihm nichts geschehen. Er lachte leise in die Dunkelheit, ohne zu ahnen, dass jemand ihn beobachtete, dass die Nacht selbst schon von mir durchzogen war, dass mein Blick längst auf ihn ruhte, bevor er mich wahrnahm. Er bemerkte mich zunächst kaum, nur eine Frau am Rande des Weges, reglos unter dem fallenden Licht der Laterne. »Bin ich schön?«, fragte ich. In seiner Stimme lag noch ein Hauch von Übermut, als er sich zu mir umdrehte. Vielleicht hielt er mich für verwirrt, vielleicht für harmlos. Für einen Moment huschte sogar ein fast belustiges Lächeln über sein Gesicht. Dann blieb es dort stehen, denn etwas an mir passte nicht in diese Nacht. Die Stille wurde plötzlich spürbar, dicht wie Nebel, und erst jetzt merkte er, dass jedes andere Geräusch verschwunden war. Er machte einen Schritt zur Seite. Ich tat es auch. Nicht hastig, nicht ruhend, nur genau weit genug. Da kippte etwas in ihm. Als ich die Hand hob, wollte er sprechen. Doch kein Wort kam über seine Lippen. Der Gedanke, einfach weiterzugehen, kam erst in den Sinn, als es bereits zu spät war. Langsam zog ich die Maske hinab. Und in dem Moment, in dem er sah, was darunter lag, wich alle Farbe aus seinem Blick, als hätte man ihm die Welt unter den Füßen weggezogen. Und zum ersten Mal wich die jugendliche Gewissheit echter Angst. Er machte einen Schritt zurück, stolperte beinahe, und seine Lippen begannen zu beben, während er den Kopf schüttelte, als könnte er das Geschehene einfach auslöschen, wenn er nur stark genug wollte. »Bitte«, flüsterte er, und dieses eine Wort war schwerer als jeder Schrei, und ich sah, wie die Tränen in seinen Augen standen, wie seine Hände zitterten, als würden sie etwas Unsichtbares festhalten. Seine Panik wurde größer, seine Bitten verzweifelter, bis sie sich nur noch wie ein leises Wimmern anhörten. In meinem Blick lag keine Eile, nur Geduld, denn die Nacht gehörte mir. Und alles, was von seiner Stimme blieb, war ein leiser, abgebrochener Atemzug, der in der Stille verschwand, als hätte er nie existiert. Die Häuser stehen still, die Fenster sind dunkel, doch ich weiß, dass hinter manchen Vorhängen Augen liegen, die glauben, sicher zu sein, und Herzen schlagen, die noch nicht wissen, dass Angst sie finden wird. Meine Geschichte trägt sich selbst hinaus in die Welt, von Flüstern zu Flüstern, von Warnung zu Warnung. Kinder werden gewarnt, Eltern werden unruhig, und doch wird es immer jemanden geben, der alleine ist, der glaubt, es sei nur ein Märchen, nur eine Geschichte, nur ein Schatten am Rande des Blickfeldes. Und wenn irgendwo Schritte schneller werden, wenn jemand glaubt, beobachtet zu werden, wenn eine Stimme im Kopf flüstert, dass etwas nicht stimmt, dann weiß ich, dass ich da bin, dass mein Name noch lebt, dass mein Schicksal weitergeht. Denn ich bin Kushisaka Ona und meine Geschichte endet nicht. Sie wartet, geduldig, bis ich wieder aus dem Dunkeln trete und mit derselben ruhigen Stimme frage, bin ich schön? Dann geht das Licht aus und niemand bemerkt wann. Die Geschichte endet, doch die Frage bleibt. Die Kushisaka Ona gilt als eine der bekanntesten urbanen Legenden Japans. Ihre Ursprünge lassen sich nicht eindeutig festmachen. Vermutlich reichen einzelne Motive bis in die Edo-Zeit zurück. Schon damals existierten Erzählungen über Frauen, deren Gesicht entstellt war und die nachts alleinreisenden Menschen begegneten. Diese frühen Geschichten waren noch nicht einheitlich, doch bestimmte Motive tauchten immer wieder auf. Ein verletztes Gesicht, ein Moment der Begegnung und eine Frage, die über Nähe oder Gefahr entschied. Besonders bekannt wurde die Legende jedoch deutlich später, in den späten 70er Jahren, als es in mehreren japanischen Regionen zu einer regelrechten Massenhysterie kam. Die ersten dokumentierten Hinweise stammen aus der Präfektur Gifu Ende 1978. Eine ältere Frau berichtete, sie habe eine fremde Gestalt in einem Garten gesehen, deren Gesicht auf seltsame Weise entstellt gewesen sein soll. Anfang Jänner 1979 griff die Lokalzeitung Gifu Nichi-Nichi Shimbun diese Geschichte auf und berichtet über die Sichtung. Was zunächst wie ein lokales Gerücht erschien, verbreitete sich rasch unter den Schulkindern. Sie erzählten Freunden und Klassenkameraden von einer maskierten Frau, die in den Straßen lauerte. Mit jeder Weitererzählung wuchs die Geschichte und mit ihr die Angst. Bald kursierten Varianten, in denen die Frau rote Kleidung trug, sich lautlos bewegte oder sogar übernatürliche Geschwindigkeit besaß. Erwachsene nahmen die Berichte zunehmend ernst. Damals berichteten Kinder und Jugendliche in mehreren Regionen Japans, sie hätten nachts eine Frau mit aufgeschlitztem Mund gesehen, eine Gestalt, die eine Maske trug und jedem, der ihn begegnet, eine einzige Frage stellt. Bin ich schön? Wadashi Kirai. auf Schulwegen, in Wohngebieten, auf den Heimweg. Schulen reagierten schnell. Kinder sollten vorübergehend nicht mehr alleine nach Hause gehen und viele Eltern begleiteten ihre Kinder aus Angst vor Begegnungen mit der sogenannten Mundaufgeschlitzten. Die Polizei nahm Hinweise entgegen, bestätigte jedoch keinen Täter und erhöhte in einigen Regionen ihre Präsenz. Die Angst war so groß, dass Schulzeiten angepasst wurden und sonst belebte Orte am Abend ungewöhnlich leer wirkten. Auch Schutzmaßnahmen verbreiteten sich, etwa das Mitführen von hartem Karamell oder Münzen, um die Frau angeblich abzulenken. Im Juni 1979 erhielt die Geschichte eine wirkliche Wendung. In Himeji wurde eine 25-jährige Frau festgenommen, die verkleidet unterwegs war und ein Messer bei sich trug. Niemand wurde verletzt, doch der Vorfall machte deutlich, wie stark die Legende bereits das Verhalten von Menschen beeinflusste. Polizeipräsenz, Elternbegleitung und schulische Maßnahmen zeigten, die Panik hatte konkrete Auswirkungen, auch wenn es keine belegten übernatürlichen Ereignisse oder Opfer gab. Auch die Darstellung der Kushisaka Ona unterscheidet sich regional. In vielen modernen Versionen trägt sie eine chirurgische Maske, ein alltäglicher Anblick in Japan, der sie zunächst unauffällig erscheinen lässt. Ältere Erzählungen berichten dagegen, dass sie ihr Gesicht mit der Hand oder einem Fächer verbarg. Unabhängig von der Darstellung bleibt jedoch ein Element nahezu immer gleich. Die Frage: Bin ich schön? Der Legende nach entscheidet die Antwort über das Schicksal der angesprochenen Person. Je nach Version führen falsche oder zögerliche Antworten zur Verfolgung, Verstümmelungen oder Tod. Manche Varianten beschreiben sogar Möglichkeit zur Flucht, etwa durch ausweichende Antworten oder Ablenkungen. Mit der Zeit verbreitete sich die Geschichte auch international. Grundlegende Elemente wie die Maske und die Frage »Bin ich schön?« blieben erhalten. Doch neue Varianten entstanden. Manche beschreiben sie als Dämonin, andere berichten von langen Verfolgungen. Trotz dieser Anpassungen konzentrieren sich die meisten Versionen weiterhin auf Begegnungen im öffentlichen Raum, oft auf einsamen Wegen in der Nacht. Inhaltlich wird die Figur häufig als Symbol gesellschaftlichen Drucks gedeutet. Die Legende verbindet Schönheitsideale, Eifersucht und Besitzdenken mit Gewalt und Kontrolle. Bis heute lebt die Kushisaka Ona in Filmen, Büchern, Mangas und Erzählungen weiter. Sie gehört zu den wenigen urbanen Legenden, die nicht an einen festen Ort gebunden sind und theoretisch überall dort auftauchen können, wo Menschen allein unterwegs sind. Besonders nachts. Und doch, bei all den belegbaren Fakten, den Zeitungsartikeln, den Polizeipatrouillen und den Schutzmaßnahmen bleibt ein merkwürdiges Gefühl zurück. Wie aus Gerüchten Vorsicht wird, aus Vorsicht Verhalten. Die Kinder, die ihre Freunde warnten, die Erwachsenen, die patrouillierten, die Frau, die verhaftet wurde, all das ist dokumentiert. Aber die Geschichte über den Geist, die Augen in der Dunkelheit, das Flüstern, bin ich schön, all das entzieht sich jeder überprüfbaren Wirklichkeit. Die Kushisaka Ona-Legende ist ein Paradebeispiel für die Entstehung und Wirkung urbanen Mythen. Sie zeigt, wie ein lokales Gerücht, unterstützt durch Medienberichte und Mundpropaganda, eine Massenhysterie auslösen kann. Kinder und Erwachsenen reagierten auf das Unbekannte mit echter Angst, Schutzmaßnahmen und Wachsamkeit. Wer kann schon sagen, was wirklich geschah und was nur Angst, Einbildung oder Erzählung war? Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, verborgen in den Schatten der japanischen Straßen, in den Herzen der Menschen. In einem Land, in dem Realität und Legenden ineinander fließen, bleibt nur die Frage, was von allem wahr ist, wer weiß schon, wo Wirklichkeit endet und Mythos beginnt. Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn und hinterlass eine Bewertung, damit diese Geschichten nicht verstummen. Wenn du selbst etwas erlebt hast oder eine Geschichte kennst, die dich bis heute begleitet, dann kannst du mir schreiben. Ob wahr, überliefert, persönlich oder weitergegeben, alles ist willkommen. Diese Nachrichten werden gesammelt und in einer eigenen Zusatzfolge vorgelesen. Geschichten, die sonst vielleicht nie erzählt würden. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Auf Instagram findest du die Bilder zu den Orten, zu den Geschichten und zum Podcast. Danke, dass du ein Teil davon bist. Bis zur nächsten Geschichte, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Licht aus.